noch ansagen, wie lebt Gemeinde Jesu in der Endzeit? Morgen würde ich gerne noch den Bogen fertig spannen, sozusagen, über dieses Thema und möchte ganz konkret einige Bibelstellen mit euch durchgehen, einige Sachen aufzeigen aus Daniel 11, 1. Petrus 4 und ein paar andere Stellen, über wo uns was gesagt wird, über die, wie Gemeinde Jesu in der Endzeit zu leben hat. Und betet dafür bitte und auch, ich weiß nicht, ob ich es schaffe in 40 Minuten, aber vielleicht sind die Geschwister gnädig und geben noch 10 Minuten dazu. Wir werden sehen, wie weit wir, aber es ist immer so, dass es sehr viel zu sagen gibt über dieses Thema natürlich, aber man kann sich auch wieder verrennen, man muss schauen, dass man diszipliniert ist und beim Thema bleibt. Also, jetzt machen wir noch fertig über das Thema Gemeinschaft und Reden. Zuerst Reden, vielleicht haben wir noch ein bisschen Zeit über das Geben. Das Reden, da habe ich hier noch einen Punkt, die Wirkung des Redens. Also, was bewirkt das Reden des Christen? Auf Erbauung. Oder wir können auch einfach sagen, dass etwas gibt, dass die Gemeinde gebaut wird. Also Zurüstung. Überall, wo Christen zueinander reden, egal in welchem Zusammenhang, soll dieses Reden so eine Wirkung haben, dass was das Leib Jesu Christi gebaut wird. Man kann also nicht sagen, ah, weißt du, jetzt machen wir mal Pause, jetzt reden wir mal was anderes, was uns nicht baut. Das soll nicht so sein. Das wäre ja furchtbar, oder? Dann zerstören wir. Ja, und ihr sagt, ja, aber was, jetzt reden wir einfach was Neutrales. Was heißt neutral? Wenn ich dir erzähle, wie es meiner Frau geht, ja, ist Information. Aber es ist wichtig, oder? Dann kannst du beten für meine Frau. Das ist, dient auch dazu. Also, wir sollen uns dessen mehr bewusst werden, dass jedes Wort ist wichtig. Für jedes unnütze Wort, das wir reden, müssen wir Rechenschaft ablegen. Aber wenn wir für jedes unnütze Wort Rechenschaft ablegen müssen, dann ist logisch, dass jedes Wort, das wir reden, wichtig ist. Also jedes Wort wird einmal auf die Waagschale gelegt werden, sozusagen vor Gott. Dass jedes Wort gemessen wird. An euren Worten werdet ihr, wie heißt es, beurteilt werden. Gerichtet werden, beurteilt werden. Ja. Das war Matthäus 12, Vers 36, die Stelle, dass wir Rechenschaft ablegen müssen über jedes unnütze Wort, das wir sprechen. Also Auferbauung. Es bringt ein Stück Himmel auf Erden. Oder? Wenn wir mit Gott zusammen sind, und wir reden dann als Christen untereinander, es ist ein Stück Himmel auf Erden. In der Ewigkeit werden wir auch so sprechen miteinander. Wir werden so miteinander sprechen, dass dem anderen wohltut. Dass er gebaut wird. Ich weiß nicht, wie das im Himmel ausschaut, wie man da noch weitergebaut wird. Meine Frau, ich und ich haben einen Streit. Sie sagt, im Himmel gibt es keine weitere Erkenntnis mehr. Und ich sage, woher weißt du das? Vielleicht lernen wir im Himmel ja auch weiter. Ich sage, es gibt schon noch Erkenntnis. Ich habe gesagt, es gibt Wachstum an Erkenntnis im Himmel. Sie sagt, nein, das ist absolut fertig, abgeschlossen. Aber ich habe mir überlegt, wenn der Himmel unendlich ist, und die Ewigkeit ewige Zeit ist, dann heißt das, dass ich ewig was auch an Gott entdecken kann, wenn ich Gemeinschaft habe, das wird nie langweilig. Wenn ich aber immer was Neues entdecken kann, dann lerne ich was hinzu, folgedessen lerne ich auch in der Ewigkeit. Also wäre ich nicht statisch, die Ewigkeit ist nicht was Statisches, sondern was Bewegung. Bitte? Dynamisches. Danke. Lebendiges. Danke. Weiter, es fördert die Erkenntnis oder die Kenntnis, also ich bin immer noch bei der Wirkung des Redens. Es bringt den Himmel auf Erden, es baut auf, es fördert die Kenntnis oder die Erkenntnis. Im Griechischen ist das schwierig, das griechische Wort kann so oder so übersetzt werden, Kenntnis oder Erkenntnis. Und deshalb sage ich jetzt beides. Kenntnis ist einfach ein Wissen und Erkenntnis ist ein bisschen mehr.
Ist ja.
Ah ja,
super. Das ist das Gleiche aber auch bei Erbauen oder Erleben oder sowas. Es hat was mit Leben zu tun, aber es ist der Vorgang.
Der Vorgang, das zu erfahren.
Wo dazu führt, ja.
Okay, gut. Also im Griechischen ist bei dem Wort Kenntnis beides drinnen. Es gibt zwar zwei Wörter, Gnosis und Epignosis, wobei die Epignosis die genaue Erkenntnis ist, die tiefere Erkenntnis ist. Aber es ist schwierig da, man muss aufpassen, weil die griechischen Wörter, das ist wie im Deutschen, ein Wort, man darf nicht zu viel auf dem Wort selber beharren, ein Wort wird in einem gewissen Kontext verwendet. Der Kontext ist immer das Entscheidende bei der Übersetzung. Und das haben wir im Deutschen ja auch. Und deshalb ist es nicht immer so, dass man auf die Etymologie, auf die Wortbedeutung eines Wortes eingeht, sondern mehr auf den Kontext, in welchem Satz, das jetzt Zusammenhang jetzt dieses Wort verwendet wird. Und deshalb, so ist es auch bei Gnosis und Epignosis. Ich glaube, es ist ziemlich ähnlich, das Wort Gnosis. Also es fördert die Kenntnis oder die Erkenntnis. Zweiter Petrus 1, Vers 5. Nachdem ihr allen Fleiß aufgebracht habt, reichet in eurem Glauben da die Tugend, in der Tugend die Kenntnis. Es fördert also das Wissen, wenn wir reden, Informationen weitergeben. Weiter, es fördert die Erkenntnis von Jesus Christus. Wachset in Gnade und Kenntnis oder Erkenntnis unseres Herrn und Retters. 2. Petrus 3, Vers 18. Man wächst, indem man Jesus Christus mehr und mehr kennenlernt. Weiters, es motiviert und spornt an. Das Reden, das ist Hebräer 10, Vers 24, lasst uns aufeinander achten, um anzuspornen zur Liebe und zu guten Werken. Weiters, es dient auch zur Korrektur. Das ist klar. Da haben wir viele Bibelstellen, zum Beispiel, lasst euch zurechtrücken, lasst euch ermuntern, aufrufen. 2. Korinther 13, Vers 9 und 11, Hebräer 13, Vers 21 und so weiter. Die Art und Weise, wie wir reden, das ist jetzt der nächste große Punkt, wie reden wir? Wie sollen wir reden? Zuerst einmal zur rechten Zeit. Zur rechten Zeit reden und zur rechten Zeit schweigen. Ein Wort geredet zur rechten Zeit, wie gut ist das? Sprüche 15, Vers 23. Also wir müssen das Reden richtig einsetzen. Weiters, wie reden wir mit Taktgefühl oder einfach mit Takt? Es braucht ein Feingefühl, einfühlsam. Das steht sehen wir, wie der Herr Jesus geredet hat mit Petrus, Johannes 21, Vers 15. Ich habe mir oft gedacht, wie war dieses Gespräch zwischen dem Herrn Jesus und Petrus, wo er sagt, liebst du mich? Und ich habe mir gedacht, jetzt stellt er den Petrus bloß vor den anderen. Bis ich merkte, der Johannes ging hinter ihnen. Ach so, dann waren die am Spazierengehen. Die waren gar nicht mehr beim Frühstück, wenn Johannes hinten geht. Das heißt, Jesus hat gewartet, bis Frühstück fertig war. Und dann hat er gesagt, Petrus, komm, gehen wir noch spazieren. Und dann hat er mit Petrus gesprochen, liebst du mich? Wurde nicht bloßgestellt, mit Taktgefühl. Einfühlsam und rücksichtsvoll. Weiters, mit Freundlichkeit. Epheser 4, Vers 32, werdet freundlich gegeneinander, feinfühlig. Ich weiß nicht, wie übersetzt denn hier der Schlachter? Epheser 4, Vers 32. Werdet freundlich zueinander oder gegeneinander und dann das nächste Wort. Barmherzig. Und der Elberfelder hat was anderes. Mitleidig, okay. Das ist noch besser, der Elberfelder. Das Wort heißt eigentlich einfühlen, einfühlsam, einfühlen, mitfühlen. Mitleidig ist in dem Sinn ein bisschen missverständlich, aber kommt darauf an, wie man das Wort mitleidig versteht, oder? Mitleiden, wenn man mitleidet, dann fühlt man mit. Genau das ist gemeint. Wir sollen in unseren Reden einfühlsam sein. Feinfühlig. Weiter, in Ehrerbietung, Römer 12, Vers 10. In Ehrerbietung gehe einer dem anderen voran. Ehrerbietung heißt, hat mit Demut zu tun, dem anderen höher achten als sich selbst. Das heißt, in der Art und Weise höher achten. Das ist in der Art und Weise, wie wir miteinander umgehen, so, dass wir den anderen höher achten. In Sanftmut ist das nächste. Galater 6, Vers 1. Rücket einen solchen im Geist der Sanftmut wieder zurecht. Es gibt schon Fälle, wo man schärfer sein muss. Aber normalerweise, der Grundtenor ist die Sanftmut. Der Herr Jesus war sanftmütig und demütig von Herzen. Und in Geduld. Das heißt, wenn wir zornig sind, dann tun wir meistens nicht, was vor Gott recht ist. Der zornige Mensch tut nicht, was vor Gott recht ist. Vielleicht denken sich manche, wieso ist das alles so wichtig oder so? Das weiß ich ohnehin alles von der Bibel. Das Problem ist, dass wir das nicht mit dem Thema Gemeindebau und Gemeinschaft in Verbindung setzen. Wir denken, ja, das gehört zum Thema Heiligung einfach, persönliche Heiligung. Ja? Vergessen aber, dass dass alles zusammenhängt. Gemeindebau heißt auch, heilig zu leben. Das Gleiche ist auch in der Familie. Eine gute Ehe. Wie führe ich eine gute Ehe? Ja, wenn ich das tue, was wir jetzt gelesen haben, wenn ich so rede zu meiner Frau und zu meinen Kindern, dann habe ich schon das meiste gewonnen wahrscheinlich, oder? In Demut, in Langmut. Dann weiter, also das war Epheser 4, Vers 3, mit aller Demut und Sanftmut und Langmut oder Geduld. Weiter, einfühlsam, das habe ich schon gehabt, aufmerksam, zuhörend. Das ist so, dass wir oft, mir geht das manchmal so, ich denke über was nach und rede mit jemandem und denke nach gleichzeitig und dann merkt der andere, dass ich ja gar nicht dabei bin. Meine Frau vor allem merkt das. Dass ich das jetzt nicht wiederholen könnte, was sie gesagt hat. Wir Männer haben da das größere Problem, glaube ich. Die Frauen weniger. Stimmt's?
Ich weiß nicht, ich habe noch nie was mitgekriegt.
Okay. Jakobus 1, Vers 5. Jakobus 1, Vers 5. Jetzt fehlt mir das. Moment, das muss ich lesen. Weil Gott auch so ist. Jakobus 1, Vers 5. Gott ist ja auch so. Nein, das ist, ich glaube, ich habe hier einen falschen Vers. Vielleicht ist es 3, Vers 5. Ja, ich bin beim einfühlsamen, aufmerksam zuhörend, geduldig zuhören.
Ja, als das von Zorn steht in Jakobus 3,
ja, ich habe hier irgendeinen Fehler. Aber lässt sich sagen, doch, 3 Vers 15, oder? Lässt sich sagen, nein, Jakobus 3 Vers 17, aber das ist jetzt, ich habe hier einen falschen Vers. Weiter, ohne Vorwürfe zu machen, jetzt kommt's. Ohne Vorwürfe zu machen, Jakobus 1 Vers 5, ohne dem anderen Vorwürfe zu machen. Denn Gott selber macht uns auch keine Vorwürfe, wenn wir mal zu ihm Sachen sagen und schon so oft sagen und bitten und sagen, Herr, ich bin so dumm, kannst du mir helfen? Gib mir Weisheit. Er macht keine Vorwürfe. Er sagt nicht, wie oft muss ich dir das noch sagen? Er macht es nicht. Er gibt, ohne Vorwürfe zu machen. Weiter, ermutigend. Das ist das Wort zusprechen. Oft kommt es vor, sprechet einander zu mit diesen Worten. 1. Thessalonicher 4, Vers 18. Sprechet einander zu. Immer wieder dieses Ermuntern, Ermutigen. Zu gut zureden. Das ist unsere Hauptaufgabe. Weiter mit Dringlichkeit, mit Flehen, mit Tränen, wenn es nötig ist. Paulus hat mit vielen Flehen hat er den Menschen das dargelegt. Das Evangelium, Petrus, das Apostel in Apostelgeschichte 2. Oder Paulus Apostelgeschichte 20, Vers 31. Vergesst nicht, dass ich 3 Jahre lang Nacht und Tag nicht abließ, jeden Einzelnen unter Tränen zu ermahnen. Weiters, indem wir auch auf uns selbst Acht geben. Beim Reden muss man auch auf sich selbst achten. Galater 6, Vers 1. Habe dabei Acht auf dich selbst, wenn du jemand anderen korrigieren möchtest. Und wenn wir was weitergeben, wenn wir Informationen weitergeben, ein dreifaches Sieb. Ist es wirklich wahr? Ist es förderlich? Und ist die Person, mit der ich hier rede, ein Teil von dem Problem oder trägt sie zur Lösung des Problems bei? Es gibt ja oft so dieses Tratsch, diese üble Nachrede, oder? Man redet, oder was hast du schon gehört, das? Und der hat das gemacht. Und da gibt es Sachen, die wir negative Sachen, die wir weitergeben, Informationen, wo irgendwas nicht schief, nicht gut gelaufen ist und so weiter. Und wie sollen wir damit umgehen? Da müssen wir uns diese drei Fragen stellen, das sind ein dreifaches Sieb. Ist es wirklich wahr? Das heißt, habe ich wirklich alle die Tatsachen? Und bin ich da objektiv, oder? Das zweite Sieb, ist es förderlich? Fördert es die Person, mit der ich rede? Wenn es nicht fördert, warum rede ich jetzt mit diesen Menschen noch darüber? Warum muss der jetzt auch reingezogen werden und der das jetzt erfahren, was ich da Negatives gehört habe? Und das dritte ist die Person, mit der ich rede, Teil des Problems? Oder trägt sie zur Lösung des Problems bei? Ist er seine Hilfe? Wenn er Teil vom Problem ist, könnte ich vielleicht da noch etwas helfen, oder? In diese Sache, der ist da drin verwickelt. Oder ist dieser Mensch ein Mensch, der jetzt gerade die Lösung zur Lösung beitragen kann, dass das Problem gelöst wird? Dann kann ich es ihm sagen. Aber ansonsten aufpassen mit negativen Aussagen über Leute. Das kann furchtbar zerstörerisch sein. Es kann so weit gehen, dass man hört über jemanden was Negatives, der hat das und das gemacht. Ich muss nicht alles meiner Frau sagen, wenn es keine Hilfe ist für sie, wenn es sie nicht betrifft und wenn es nicht förderlich ist für sie, wenn sie nicht zur Lösung des Problems beitragen kann. Es muss nicht alles dem Bruder, der Schwester weitergesagt werden. Manches dürfen wir einfach für uns behalten und es darf bei uns bleiben. Das war jetzt das Thema Reden. Ja, genau. Ja. Ich habe nicht mit euch geredet, mit schmeichelnden Worten, um Menschen zu gefallen. Kurz zum Geben. Das Geben ist wohl auch für die Endzeit sehr wichtig, Gemeinschaft im Sinne von Geben. Da kann ich jetzt nicht alles, ein paar wichtige Punkte möchte ich hier herausnehmen. Wie sollen wir geben? Wie sollen wir geben? Erstens, gerne. Gott will einen willigen Geber haben, nicht aus Zwang. 2. Korinther 9, Vers 6. Nicht aus Zwang, sagt der Apostel dort. Geben ist also nicht aufgrund von einem Druck. Es gibt Leute, die machen Druck und dann geben die Christen halt, weil ein Druck gemacht wird. Ist nicht gut. Wer spärlich sät, wird auch spärlich ernten. Wer mit Segen sät, wird auch im Segen ernten. Und dann heißt es weiter, Vers 7. Jeder so, wie er es in seinem Herzen vornimmt, nicht mit Betrübnis oder aus Zwang, denn Gott liebt einen fröhlichen Geber. 2. Korinther 9, Vers 7. Ich habe 6 gesagt, 6 und 7 gehört es eigentlich. Also. Gerne geben, nicht aus Zwang. Fröhlich geben ist das Weitere, auch hier die gleiche Stelle. Einen fröhlichen Geber liebt Gott. Geben ist immer seliger als nehmen. Immer. Als weiters, wie sollen wir geben? Als Opfer, indem wir uns opfern. Das Geben ist immer ein Opfern. Man gibt etwas von sich selbst auf und es soll wirklich auch so vor dem Herrn gesehen werden. Das, was ich jetzt tue, gebe ich, tue ich für den Herrn. Du machst einen Kuchen für die Gemeindeversammlung, fürs gemeinsame Essen. Machst du einfach den Kuchen, weil du, ja, ist halt wieder ein Kuchen zu machen, dann machen wir halt den Kuchen. Oder sagst, nein, das ist ein Dienst für den Herrn, im Heiligen Geist getan. Kuchen gemacht, gebacken im Heiligen Geist, für die Geschwister. Wird in der Ewigkeit erwähnt werden. Die Schwester hat einen Kuchen gebacken im Heiligen Geist. Im Verborgenen, nicht prahlerisch, um gesehen zu werden. Die Linke soll nicht wissen, was die Rechte tut. Im Verborgenen, manchmal geht es nicht im Verborgenen, ja, ist klar, aber es muss nicht immer hinaus posaunen. Im Namen des Herrn, das war für mich eine wichtige Lektion, man gibt im Namen des Herrn. Das ist wichtig. Im Namen des Herrn, nicht einfach, ja, du kriegst das von mir. Nein, im Namen des Herrn gebe ich dir das. Du bist mir nicht verantwortlich für das. Nicht mir gilt der Dank. Ich gebe es dir im Namen des Herrn. Dem Herrn gilt jetzt der Dank, was ich dir hier gebe. Das ist nicht, damit ich da jetzt in deinen Augen, damit du jetzt schuldig bist sozusagen bei mir. Nein, ich gebe es im Namen des Herrn. Dem Herrn bist du schuldig, zu Dank schuldig. Ja.
Wir geben zuerst uns, dem Herrn, und dann den Menschen.
Ja, danke. Die Stelle war, die wollte ich eigentlich noch sagen, aber ich hatte sie nicht vorbereitet. Das ist, glaube ich, in 1. Korinther 8. Sie gaben sich zuerst dem Herrn, Vers 5, 2. Korinther 8, Entschuldigung, 2. Korinther 8, Vers 5. Ja, wo ist die Bibelstelle, dass man es im Namen des Herrn, alles, was ihr tut, tut im Namen des Herrn. Alles, was ihr auch tut, ob ihr esst oder trinkt oder andere Sachen tut, tut im Namen des Herrn. 1. Korinther 10, der letzte Vers, Vers 31. Oder Kolosser 3. Alles, was ihr tut, genau, tut als dem Herrn und nicht dem Menschen. Gut, wie viel sollen wir geben? Erstens, wie viel? Nach dem Maß des Segens. Nach dem Maß des Segens. Zwei Stellen, Apostelgeschichte 11, Vers 29. Dort heißt es, glaube ich, sie gaben nach Vermögen, nachdem, wie der Herr sie gesegnet hatte, was sie hatten, sozusagen, entsprechend dem, was sie hatten. Wenn es eine gute Ernte war, haben sie viel geben können, und wenn es die schlechte Ernte war, haben sie nicht so viel geben können. Apostelgeschichte 11, Vers 29. Da beschlossen die Jünger, dass jeder von ihnen dementsprechend, wie es ihnen wohl ging, den Brüdern in Judäa etwas schickte, als Dienst schickte. Ist das auch so euch so ähnlich wie in eurer Übersetzung? Jeder nach dem, so wie er vermochte. Nach seinem Vermögen. Wie es ihnen wohl ging. So je nachdem, wie ein Jünger begütert war. Was ist das für Übersetzung? Elberfelder. Ja, das ist, glaube ich, recht gut hier. Wie es einem wohl ging, wie man begütert war. Entsprechend dem, was man hatte, sozusagen. 1. Korinther 16, Vers 2. 1. Korinther 16, Vers 2. An jedem ersten Tag der Woche lege jeder von euch bei sich zurück und sammle an, was immer etwa er an Gedeihen gehabt haben mag. Das ist das. Entsprechender Ernte, entsprechendem Gedeihen, entsprechend dem, was vorhanden war, nach dem Maß. Jeden ersten Tag der Woche haben sie zu Hause das zurückbehalten. Also man hatte zu Hause offensichtlich dann was bereitgelegt, und wenn dann der Paulus kam, interessant, jede Woche, regelmäßig haben sie gespart, bis der Paulus kam. Als der Paulus kam, hat man das gebracht, was man hatte. Man gibt reichlich im Neuen Testament. Gott gibt ebenfalls reichlich dem, der ihn bittet. Gott, der uns alles reichlich zum Genuss darreicht. 1. Timotheus 6, Vers 17, 2. Korinther 9, Vers 6. Nicht sparsam. Philipper 4, Vers 19. Mein Gott wird bis zur Fülle alles geben, was ihr bedürft, entsprechend seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus. Und weiters, man gibt, was man sich im Herzen vorgenommen hat. Man gibt, was man sich im Herzen vornimmt. Also nicht so spontan, weil man da irgendwie gerade jetzt so im Moment gerade von irgendwas motiviert wird zum Geben, sondern man gibt mit Überlegung. 2. Korinther 9, Vers 7. Ein jeder so, wie er sich im Herzen vornimmt. Man gibt also mit Plan und Ziel, das ist der nächste Punkt. Wie gibt man? Mit Plan und Ziel. Man hat sich was vorgenommen, so und so viel. Oder man sammelt und man legt zurück, jede Woche hat man das, okay, man ist sehr geplant. Man hat sich das reserviert für die Sammlung. Und dann geben wir das weiter. Wem gibt der Christ? Erstens dem Herrn. Dem Herrn. Was immer ihr auch tut, tut es dem Herrn. Was wir geben, geben wir dem Herrn. Kolosser 3, Vers 23, was immer ihr tut, verrichtet von Herzen als dem Herrn, auch das Geben. Zweitens, man gibt dem, der bittet. Gib dem, der dich bittet. Und von dem, der dir borgen will, wende dich nicht ab. Also, dort ist jemand, der bittet, und ich gebe ihm. Natürlich kann man heute nicht jeden Bettler alles einfach geben, aber man kann ihm wenigstens eine Suppe geben. Da hat er auch was gehabt. Ich gebe ihm wahrscheinlich kein Geld, wenn ich weiß, er geht jetzt gerade um die Ecke und dann versauft er das. Aber man kann ihm sehr wohl was zu essen geben. Mitgeben. Wenn jemand nicht arbeitet, soll er nicht essen. Nein, wenn jemand nicht arbeiten will, soll er nicht essen. Das ist ein Unterschied. Wenn jemand nicht arbeiten will, nicht willig zu arbeiten. Drittens, man gibt solchen, die um des Evangeliums willen auf eigenen Broterwerb verzichten müssen. Also hier geht es zum Beispiel um Missionare, die unterwegs sind. Und die Stelle 1. Korinther 9, Vers 14, Galater 6, Vers 6, 1. Timotheus 5, Vers 17, da gibt es eine ganze Reihe von Stellen. Wir machen weiter. Armen Gläubige. Viertens, wem gibt man armen Gläubige? Das könnte in nächster Zeit sehr bald sehr wichtig für uns werden. Es könnte sein, dass Geschwister unter uns verarmen. Aus Gründen, dass Wirtschaftszusammenbruch oder Wirtschaft geht schlechter und schlechter, Arbeitslosigkeit und so weiter. Geschwister verarmen. Dann ist Gemeinde Jesu aufgerufen, einander zu helfen. Überhaupt den Armen, nicht nur den armen Gläubigen. Ah ja, die Bibelstellen noch. Jakobus 2, Vers 15 und 16 und 1. Johannes 3, Vers 17 und 18. Wer den Lebensunterhalt hat, der Welt hat, die Güter der Welt hat und seinen Bruder Bedarf haben sieht und sein Inneres vor ihm verschließt, wie bleibt die Liebe Gottes bei ihm? Oder Galater 6, Vers 10, den Armen geben. Lasst uns, so wie wir Gelegenheit haben, das Gute wirken gegen alle, am meisten aber gegen die Hausangehörigen des Glaubens. Also die Gläubigen zuerst, aber auch die anderen wollen wir nicht vergessen. Das kann eine Möglichkeit, ein Zeugnis sein und eine Möglichkeit, das Evangelium weiterzugeben. Die armen Witwen werden versorgt, die nicht versorgt werden. Also das, wir haben noch die Rentenversicherung, aber wenn das nicht mehr der Fall sein wird, sollte das mal so weit kommen, dass das Versicherungssystem versagt, dann ist Gemeinde Jesu auch da aufgefordert. 1. Timotheus 5 gibt es Regelungen, wer wird versorgt. Nicht jede Witwe wird versorgt. Gibt es gewisse, ganz gewisse Bedingungen, die erfüllt sein müssen. Jedenfalls, dass sie von der Gemeinde regelmäßig offiziell versorgt werden. Ja. Das war soweit. Also jetzt das war über Gemeinschaft. Und auf diese Weise, durch das Geben, wird Gemeinschaft intensiviert. Dort, wo Christen einander geben, geschieht Gemeinschaft. Das ist ein Ausdruck von Gemeinschaft. Und Paulus sagt, dass die Gläubigen, die das bekommen, die verlangt im Gebet für euch. Ich muss das vorlesen, in 2. Korinther 9, Vers 12. Ein sehr schöner Text, sehr, sehr schöner Text. Der ganze Abschnitt müsste man lesen, aber ich möchte jetzt nur Vers 12 bis Vers 14 lesen. Der Dienst dieser freiwilligen Dienstleistung ist nämlich nicht nur ein Auffüllen der Mängel der Heiligen, sondern auch reich durch vielen Dank an Gott. Das heißt, den Dienst, den ihr tut, das ist nicht nur, damit dem Mangel der Heiligen geholfen wird, sondern dass viel Dank zu Gott aufsteigt. Durch euren Dienst werden andere, die das bekommen, Gott danken. Und das ist ja wunderbar, wenn durch euch andere bewegt werden, Gott zu danken. Wobei sie veranlasst durch die Bewährung, die sich in diesem Dienst zeigt, Gott verherrlichen über eure Unterordnung im Bekenntnis zur guten Botschaft Christi und der Großzügigkeit im Teilhaben lassen. Vers 14, auch in ihrem Flehen für euch werden sie Gott verherrlichen, in welchen sie sich nach euch sehnen. Also während sie beten, sie flehen zu Gott, preisen Gott, oder? Und beten für die Gläubigen und sehnen sich nach diesen Gläubigen, die ihnen diese Gabe zukommen haben lassen. Wegen der überragenden Gnade Gottes an euch. Wann soll der Christ geben? Ja, regelmäßig, spontan. Oder wenn Not vorhanden ist. Oder wenn man gebeten wird. Sind dazu jetzt noch Gedanken? Das Thema Gemeinschaft ist ein sehr großes Thema in der Bibel. Und man müsste jetzt noch reden über das Dienen. Das ist auch ein Ausdruck von Gemeinschaft. Man könnte auch noch reden über andere Ausdrücke von Gemeinschaft. auch über das Singen, das ist auch ein Ausdruck von Gemeinschaft. Wir singen einerseits zu Gott, um Gott zu ehren, andererseits um uns gegenseitig zu erbauen. Das ist auch ein Ausdruck von Gemeinschaft. Gut, sind noch Dinge da?